wir brauchen auch eine Trendwende im Mindset. Wir müssen mehr Optimismus in die Wirtschaft hineinbringen, denn Wirtschaft ist zum Schluss zu 50% auch durch Soft-Faktoren bestimmt, nämlich durch unsere eigene Einstellung dazu.
Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wirtschaft kompakt, dem Podcast der Wirtschaftskammer Salzburg. Ich bin Robert Etter, Chefredakteur der Salzburger Wirtschaft. Und nachdem diese Folge am 6. November ausgestrahlt wird, an dem Tag, an dem der heurige Salzburger Industrietag stattfinden wird, haben wir uns heute IV-Präsident Peter Unterkofler eingeladen. Er ist ja auch der Obmann der Sparte Industrie in der Wirtschaftskammer Salzburg. Lieber Peter, herzlich willkommen.
Herzlich willkommen auch von mir. Vielen lieben Dank für die Einladung.
Lieber Peter, nachdem WIFO und IHS, die beiden Wirtschaftsforschungsinstitute, vor kurzem das Ende der Rezession verkündet haben, ist die Industrie nach wie vor leider noch immer sozusagen ein Sorgenkind der Wirtschaft. Besonders betroffen sind natürlich Industriebundesländer wie Oberösterreich und Steiermark, aber wie geht es eigentlich der Salzburger Industrie?
Ja, vielleicht muss man hier ergänzen, das Ende der Rezession ist ja noch nicht der Beginn des Aufschwungs. Ja, wir sind in einer Stagnation mit einer hohen Inflation, man kann auch sagen einer Stagflation, in einer sehr unangenehmen Situation für die gesamte Wirtschaft. Und wirkliches Wirtschaftswachstum sehen wir auch im nächsten Jahr ja noch nicht. Da ist ein 0,x-prozentiges Wachstum vorhergesagt, aber das ist noch alles andere als Aufschwung. Und das ist die gesamtwirtschaftliche Situation. Der Industrie und dem produzierenden Gewerbe geht es deutlich schlechter. Da stecken wir eigentlich noch immer in Wahrheit in der Rezession. Die Gründe dafür sind mannigfaltig, das sind internationale Gründe, aber auch selbstgemachte in Österreich. Und ich bin mir sicher, wir können noch darüber reden.
Mhm. Das ist schon angesprochen, in den vergangenen 3 Rezessionsjahren sind viele sehr wertvolle, weil gut bezahlte Industriejobs leider verloren gegangen und vermutlich werden sie auch nicht wiederkommen. Wo sind denn deiner Meinung nach die größten Schmerzpunkte, die die Industrie momentan hat? Oder wo sind die Wachstumsbremsen, die eine gute konjunkturelle Entwicklung ermöglichen?
Ich meine, es gibt, wie gesagt, internationale Entwicklungen, die Wachstum hemmen. Vielleicht komme ich dann später noch drauf zu sprechen. Aber wir haben auch nationale Themen, die uns beschäftigen. Und eigentlich in jeder Umfrage mit den Industrieunternehmen, was sind eure Knackpunkte, was sind die wesentlichen Punkte, wenn wir die abfragen, steht immer am Punkt Nummer 1 die Entwicklung der Lohnkosten, vor allem der Lohnstückkosten. Die sind in den letzten 3 Jahren um fast 30% gestiegen. Und das ist schon ein Österreich-Phänomen. Das sehen wir in anderen europäischen Ländern deutlich geringer. Und das schlägt sich natürlich in den Produktkosten nieder. Wir haben uns hier ein bisschen aus dem Markt herausgepreist. Zweiter wesentlicher Punkt, Bürokratie. Also einfach, man erzeugt Kosten durch bürokratischen Aufwand, die wir auf das Produkt umwälzen müssen und damit im Wettbewerb uns schwächen, weil unser Preis teurer wird, dann haben wir hohe Energiekosten und wir haben eine sehr hohe Abgabenquote. Und die Mischung aus diesen 3 Punkten ist höchstwahrscheinlich das, was die Industrie am meisten beschäftigt.
Mhm. Gehen wir es vielleicht der Reihe nach an. Mhm. Die Verhandler der metalltechnischen Industrie haben ja vor kurzem im Blitztempo einen Lohnabschluss hingelegt, der deutlich unter der Inflationsrate gelegen ist. Dann die Bundesregierung, die auch den Pensionisten und den Beamten, wo das Paket, das bereits ausverhandelte Paket, noch einmal aufgeschnürt worden ist, denen auch einen Abschluss abgerungen unter der Inflationsrate. Wie bewertet die Industrie diesen Kurs? Ist das gerade im Hinblick auf die Lohnkosten der richtige Weg?
Vielleicht noch zur Ergänzung. Wir haben es natürlich als eine Blitzverhandlung wahrgenommen. Aber da wurde schon über den Sommer intensiv verhandelt zwischen Gewerkschaft und Industrievertretern. Das war sicher ein längerer Prozess. Aber nach außen ist er recht rasch abgewickelt worden. Ich glaube, das ist auch ein sehr positives Signal, dass man sich hier trotzdem rasch geeinigt hat. Ja, ich glaube, es war ein wichtiges Signal nach außen, dass man sieht, oder dass auch die Arbeit Arbeitnehmerseite Verständnis dafür gezeigt hat, wie die derzeitliche wirtschaftliche Lage ist und dass Kollektivvertragsabschlüsse auch unterhalb der Inflation notwendig sind. Unterstützend war natürlich hier auch die Bundesregierung, die, du hast das schon angesprochen, auch bei den Pensionisten und bei den Beamten entsprechend reagiert hat. Und ich hoffe, dass das auch für künftige Kollektivvertragsabschlüsse in anderen Bereichen ein Vorbild sein kann.
Manche sind ja so weit gegangen und haben schon davon gesprochen, dass es ein bisschen ein Paradigmenwechsel ist, dass es ein bisschen eine Abkehr von der Benja-Formel ist und dass man sich nicht mehr so sehr an der Inflation orientiert als an der Wettbewerbsfähigkeit. Siehst du das auch so?
Ja, das sehe ich auch so. Ich glaube auch die Benja-Formel und die Inflation waren ganz selten Gesprächsthema bei diesen Kollektivvertragsverhandlungen. Es ging um die Wettbewerbsfähigkeit. Was können wir uns leisten? Und ich glaube, da war rasch klar, wo die Richtung hingehen muss. Diese 2%, die jetzt hier zu Buche schlagen, die sind ja in Wahrheit auch, liegt sehr drüber, denn man hat ja Einmalzahlungen dazu vereinbart. Klar, die werden nicht nachhaltig sein, aber 2 × 500 € ist auch viel Geld. Und auch, also durchgerechnet liegt man ja drüber.
Mhm. Wird das ausreichen? Kann man da wieder Wettbewerbsfähigkeit zurückgewinnen?
Das allein ist sicher zu wenig. Was man damit gemacht hat, ist, dass der Lohnanstieg und die Lohnstückkosten nur langsamer steigen. Aber steigen tun sie ja trotzdem. Wir müssten ja deutlich nach unten hin. Das heißt, wenn man eine hohe Lohnkostensituation hat, hat man in Wahrheit zwei Möglichkeiten. Über viele Jahre zukünftige Arbeitskostenindexerhöhungen gering zu halten, unter der Inflation, aber das dauert eben viele Jahre, bis man dann sich wieder einpendelt, oder bei den Lohnnebenkosten sparen und die Lohnnebenkosten senken. Und ich glaube, das ist das, was wirklich Wettbewerbsfähigkeit wieder bringen würde und kurzfristig wirken kann.
Das wäre natürlich die große Hoffnung, die Lohnnebenkosten. Das ist was, was natürlich von der Wirtschaft gefordert wird. Aber wie realistisch ist das denn angesichts der klammen Kassen der Regierung bzw. der klammen Staatskassen?
Ich glaube, es ist dringend notwendig und hier beißt sich auch die Katze im Schwanz in dieser Argumentation. Wenn wir höhere Steuereinnahmen haben wollen, um die Staatskasse wieder unter Anführungszeichen zu füllen, dann brauchen wir eine boomende Wirtschaft. Dann haben wir höhere Einnahmen bei Einkommensteuern, bei Körperschaftsteuern und dafür müssen wir die Wirtschaft ankurbeln. Und die Wirtschaft können wir nur ankurbeln, wenn wir das Lohnkostenniveau nach unten drücken. Das heißt, ich glaube, zuerst muss die Lohnnebenkostensenken kommen, dann wird die Wirtschaft anspringen und dann hat man wieder höhere Steuereinnahmen und kann das Budget ausgabenseitig sanieren.
Hüpfen wir vielleicht gleich zum nächsten Thema. Neben den Lohnkosten sind ja die Energiekosten der zweite Belastungshammer besonders für die Industrie. Die Bundesregierung hat mit dem Stromkostenausgleichsgesetz jetzt vor kurzem die Unterstützung für die energieintensiven Unternehmen um 2 Jahre verlängert. Da sind 150 Millionen Euro vorgesehen, also 75 Millionen Euro pro Jahr. Reicht das aus, um die Betriebe da abzusichern?
Es war ein Schritt in die richtige Richtung. Man muss auch sagen, dass durch diese energieintensiven Industrieunternehmen eine überschaubare Anzahl haben, aber die stehen sehr stark im Wettbewerb mit international anderen Standorten, mit Energiepreisen, die teilweise beim Drittel, bei einem Viertel von denen liegen, die wir in Österreich sehen. Es war ein Schritt in die richtige Richtung, aber es gibt noch zu wenig Rechtssicherheit. Ja, wir haben das praktisch abgeschlossen, die Strompreiskompensation, oder beschlossen für 25 und 26. In vielen europäischen Ländern ist sie bis 2030 abgeschlossen oder wird sie zuerkannt werden. Was passiert 27 und die Jahre darüber hinaus? Und ich glaube, da würden wir uns wünschen, dass man ein klares Signal setzt, dass diese Strompreiskompensation auch bis 2030 gelten soll.
Brauchen die Betriebe für die Planungssicherheit?
Es geht ja jetzt darum, zukünftige Investitionsentscheidungen zu treffen. Und die wollen wir natürlich am Standort haben, die Investitionsentscheidungen bei uns und nicht außerhalb des österreichischen Standortes. Und dazu braucht man eine gesetzliche Verlässlichkeit.
Wie sieht es denn ganz generell mit den Energiekosten aus? Was müsste denn getan werden, damit wir da wieder runterkommen und auf ein international vergleichbares Niveau kommen?
Naja, wir sehen ganz allgemein, die Stromkosten bleiben ja plus minus stabil, steigend um die Netzkosten. Das wird auch in Zukunft so sein. Das trifft nicht nur Unternehmen, sondern das trifft uns auch als Private zu Hause, wenn wir heizen. Wir haben aber eigentlich keinen einheitlichen europäischen Strommarkt in Wahrheit. Wir haben Strompreiszonen, in denen der Strom fließen kann. Und wir hatten eine gemeinsame mit Deutschland, die wurde aufgehoben letztes Jahr, hat den Strompreis bei uns enorm verteuert. Also da kann man schon natürlich noch regulativ stark eingreifen, um den Preis nach unten zu bekommen, wenn man diese Strompreiszonen auflöst.
Mhm. Nächstes Thema, das du schon angesprochen hast, Bürokratieabbau. Ein Thema, also ich bin im Journalismus seit den 90er Jahren und da war es schon ein Thema und eigentlich ist sehr wenig passiert. Seitdem, wie schätzt du das ein? Öffnet sich da jetzt vielleicht wirklich ein Fenster, weil die Regierung eigentlich kein Geld hat, um andere Maßnahmen zu setzen und der Bürokratieabbau wenig kosten würde? Wie schätzt du das ein? Könnte sich das jetzt ausgehen?
Du sprichst einen sehr guten Punkt an. Oftmals geht es ja bei Wünschen der Industrie an die Politik auch um Geld und um Investitionen. Beim Bürokratieabbau wäre es eigentlich sehr simpel. Man streicht belastende Auflagen für die Unternehmen und das kostet dem Staat überhaupt nichts und entlastet das Unternehmen und damit auch den Produktpreis des Produktes, das man herstellt. Ich bin der festen Überzeugung, es wird hier was vorangehen. Es gibt eine ganze Reihe von Chancen für Quick Wins, wie man das nennt. Einfache Maßnahmen, die man setzen kann, die Unternehmen sofort erleichtern, sei es zum Beispiel beim Einreichen englischsprachiger Dokumente oder bei Nostrifikationen oder viele andere Bereiche, die wir ganz konkret adressiert haben, wo man mit einer einfachen Regelung Entlastung schaffen könnte. Die Salzburger Landesregierung hat eine Taskforce jetzt auf den Weg gebracht für Deregulierung. Da erwarte ich mir im Land etwas. Vielen lieben Dank auch für den Schritt in die Richtung. Und im Bund haben wir einen Staatssekretär, der sich mit Deregulierung befasst, also immerhin ein Ressort zugeteilt bekommen hat, das nur diesen Namen trägt. Ja, ich erwarte mir schon etwas. Wir sehen auch von Seiten der Europäischen Union erste Anzeichen. -25% Bürokratieabbau. Klar, wir wollen auch Fakten sehen und nicht nur Ankündigungen. Aber diese Entschärfungen bei der Omnibusverordnung, also bei beim Lieferkettengesetz und beim Nachhaltigkeitsberichterstattungen. Die gehen einmal in die richtige Richtung. Dramatisch ist ja nur, dass sie davor schon gekommen sind, Unternehmen sich darauf vorbereitet haben und schon Kosten erzeugt haben und jetzt fährt man wieder zurück. Ja, das ist das Hin und Her in der Europäischen Union, aber zumindest geht es in die richtige Richtung.
Mhm, ja, dem schon Bürokratiemonster wie das Lieferkettengesetz angesprochen worden sind. Wie stark belastet ist denn eigentlich die heimische Industrie und speziell auch die Salzburger Industrie von der Bürokratie?
An allen Ecken und Enden natürlich. Ja. Und sie wird nicht weniger, sondern sie wird mehr. Man muss Mitarbeiter einstellen, die sich ausschließlich mit dieser Thematik beschäftigen. Gerade bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung auf europäischer Ebene ist das sogar eine große Anzahl. Man erzeugt damit Kosten und man darf ja nicht vergessen, wir exportieren in Europa, aber auch in Österreich 70% unserer Produkte ins Ausland. Das heißt, wir stehen im Wettbewerb mit Regionen wie China und wie die USA, die ein völlig anderes Denken haben zum Marktzugang. Der ist in Wahrheit kaum reguliert und man muss sich dann am Markt beweisen mit seinen Produkten. Und die lachen sich natürlich ins Fäustchen, wenn wir bei uns Kosten erzeugen, die unsere Produktion teurer machen. Und deshalb muss man auch immer auf den Wettbewerb schauen, wenn man bürokratische Regeln aufsetzt. Für jede neue, die kommt, sollte eine alte gehen. Ja, und man sollte sich auch bei jeder Regelung überlegen, welche Kosten erzeugt sie, nämlich für die Unternehmen, aber auch in der Verwaltung. Denn Bürokratie erzeugt ja nicht nur Kosten auf Unternehmerebene, sondern natürlich auch auf staatlicher Ebene.
Jetzt haben wir die drei wichtigen Bereiche angesprochen, die Lohnkosten, die Energiekosten und die Bürokratiekosten. Tragen diese drei Standortfaktoren, würde ich sie nennen, dazu bei, dass die Deindustrialisierung auch bei uns fortschreitet? Und wie stark ist sie auch in Salzburg?
Ja, natürlich. Diese Faktoren tragen ganz wesentlich dazu bei. Und was heißt Deindustrialisierung? Man hört immer wieder von der Politik, naja, ihr werdet es ja nicht absiedeln. Das ist damit überhaupt nicht gemeint. Gemeint ist natürlich, dass zukünftige Investitionsentscheidungen in Werken außerhalb Salzburgs, außerhalb Österreichs, vielleicht sogar außerhalb der Europäischen Union getroffen werden. Und das sehen wir schon seit Jahren, diese Entwicklung, sie wird nur immer stärker. Und das bedeutet die Deindustrialisierung in kleinen Schritten. Das merkt man nicht sofort morgen und auch nicht sofort übermorgen. Aber dann, wenn die Investitionen getroffen sind und die Wertschöpfung in Zukunft außerhalb Österreichs, außerhalb der Europäischen Union passiert, dann können wir sie auch nicht mehr zurückholen. Und das ist die Gefahr, in der wir im Moment stecken. Und alle großen Unternehmen, österreichische, auch internationale, die ihre Niederlassung in Österreich haben, die überlegen, wo sie in Zukunft investieren. Die schauen sich die Standorte sehr genau an, die schauen sich die Wettbewerbsfähigkeit dieser Standorte an und ja, haben viele andere Möglichkeiten, als in Österreich zu investieren. Und das werden wir dann merken.
Jetzt hat die Regierung ein Industriepaket angekündigt. Darin werden womöglich alle die Dinge adressiert, über die wir jetzt gesprochen haben. Wie hoch sind denn die Erwartungen der Industrie, dass dieses Paket dann doch die notwendige Entlastung und einen Boost auch für die Wettbewerbsfähigkeit bringen wird?
Womöglich ist die richtige Formulierung. Natürlich haben wir eine hohe Erwartungshaltung und allein die Tatsache, dass an Industriestrategie gearbeitet wird, ist schon mal ein gutes Zeichen nach außen. Es wird darum gehen, Leuchtturmprojekte festzulegen, Pilotprojekte, wo man klar zu erkennen gibt, dass eine Trendwende im Gang ist, wo man auch letztendlich ein Signal nach außen schicken kann. Wir haben 10 Punkte in der industriellen Vereinigung definiert, wo wir glauben, dass die in eine Industriestrategie einfließen sollten. Jetzt beginnen die Diskussionen. Wir freuen uns darauf, aber wie sie genau ausschauen wird, kann man jetzt noch nicht sagen.
Dürfte ich dich fragen, wie zufrieden ist denn die Industrie oder wie zufrieden bist denn du mit der Arbeit der Regierung bis jetzt?
Wenn man sich das Regierungsprogramm anschaut, stehen durchaus einige Punkte drinnen, die in die richtige Richtung gehen. Manche sind auch schon umgesetzt, wir haben es gehört, Strompreiskompensation, Anhebung des Investitionsfreibetrages, die AVG-Novelle, die jetzt angegriffen worden ist, die Abschaffung der Bildungskarenz, die Einschränkung bei der Korridorpension, um nur einige Highlights unter Anführungszeichen zu nennen. Aber den großen Wurf sehen wir in Wahrheit noch nicht. Wir sehen keine wirkliche Reform der Strukturen. Und vieles, was im Programm angekündigt ist, steht unter einem Budgetvorbehalt. Ja, auch die Lohnnebenkostensenkung steht ja im Regierungsprogramm drinnen, aber eben unter Budgetvorbehalt. Und hier kann man nicht so lange warten, bis man glaubt, man hat das nötige Kapital dafür. Ganz im Gegenteil, ich habe das vorher schon gesagt, die Senkung wäre ja ein Boost für das Budget, in dem wir höhere Einnahmen erzielen würden. Also in vielen Bereichen ist es noch in Ankündigungsstatus und wir werden genau schauen, was dann dabei rauskommt. Manche Sachen sind in die richtige Richtung gegangen. Aber große Reformen, strukturelle Reformen, die wir bei den Pensionen brauchen würden, die wir im Gesundheitsbereich brauchen würden, die wir vielleicht auch im Bereich des Föderalismus brauchen würden, gerade angesprochen worden von zwei Landeshauptleuten, Gesundheitsreform, sehr spannend, die sehen wir noch gar nicht.
Werfen wir vielleicht einen kurzen Blick über die Grenzen. Die Industrie ist ja generell stark exportorientiert. Jetzt hat aber der US-Präsident Donald Trump wieder einmal den B-Händler ausgepackt und hat empfindlich hohe Zölle auf Waren aus Europa verhängt. Die USA sind ja, das darf man nicht vergessen, der zweitwichtigste Handelspartner für Österreich, aber auch für Salzburg. Wie stark trifft denn dieses neue und erratische Zollregime die Salzburger Industrie?
Naja, man muss prinzipiell mal sagen, Zölle sind immer Gift für eine Volkswirtschaft. Wir haben eine globalisierte Welt, eine arbeitsteilige Welt. Das hat seine Gründe gehabt, warum sich das die letzten, ja, wenn man sagen will, 150 Jahre dorthin entwickelt hat, natürlich die letzten 20, 30 noch sehr viel stärker. Zölle schaden dem massiv. Und letztendlich, in allermeisten Fällen, führen Zölle ja dazu, dass die Konsumenten in dem Land, das sich mit Zoll schützen will, höhere Preise auf seine Produkte zahlen muss und damit abgestraft wird, weil großteils natürlich die Zölle auf den Produktpreis aufgeschlagen werden können, sofern das möglich ist, muss man dazu sagen. Jetzt haben Zölle, auch zwischen zwei Ländern ausverhandelte Zölle, ja nicht nur Wirkung zwischen diesen beiden Ländern, sondern immer auch eine Drittwirkung auf die gesamte Volkswirtschaft, die man nicht vergessen darf. Ein Beispiel: Wenn die USA die Zölle für Stahl und Aluminium auf chinesische Produktion enorm erhöht, 50% und darüber, Und dadurch die Chinesen weniger Aluminium und Stahl in die USA liefern, schauen sie sich nach neuen Absatzmärkten um. Dann kommen sie nach Europa. Wir haben einen enormen Überschuss dann an Stahl, die Preise verfallen und unsere Industrie kommt unter Druck, obwohl sie mit der ursprünglichen Zollverhandlung gar nichts zu tun gehabt hat. In solchen Fällen ist ein Zoll auch sinnvoll, um seine Volkswirtschaft zu schützen, nämlich vor allem gegenüber Ländern, die mit anderen marktwirtschaftlichen Prinzipien arbeiten. In China, staatssubventionierte Wirtschaft, wo letztendlich betriebswirtschaftliche Aspekte nicht immer durchschlagen müssen, dagegen muss man sich schützen. Mit den USA sehen wir die Politik, die überhaupt nicht mehr einschätzbar ist. Extrem erratisch, das macht natürlich die Finanzmärkte ein bisschen nervös. Es wird angekündigt, es wird zurückgenommen. Ich glaub kaum jemand weiß wirklich im Moment, wo man steht und wo man wirklich Zölle zahlt oder auch nicht. Ich glaube nur, dass wir in Europa ganz generell wieder mehr Mut fassen sollten. Wir sollten ein stärkeres Selbstbewusstsein haben. Wir haben gute Grundlagen auch in unserer Wirtschaft. Und in Zollverhandlungen bisher haben wir immer versucht zu kalmieren und so ein bisschen das zu akzeptieren, was uns vorgelegt wurde, diplomatisch zu sein. Ich glaube, wir haben schon auch die Möglichkeit, hier ein bisschen stärker aufzutreten und klarzumachen, dass wir eine sehr große Volkswirtschaft sind, die natürlich auch ein großer Absatzmarkt für amerikanische Produkte sind. Denn ein Handelsdefizit mit der USA, wenn man Dienstleistungen und Waren zusammenzählt, das ist ja extrem überschaubar aus Sicht der USA. Sie sind bei Dienstleistungen, haben sie einen extrem hohen Überschuss. Und natürlich hat man hier auch einen großen Consumermarkt und das muss man in solche Verhandlungen noch einbringen. Also hier würde ich mir in Zukunft mehr Selbstbewusstsein erwarten von der Europäischen Union. Aber noch einmal, Zölle bringen langfristig keinem der Wirtschaftstreibenden oder auch der Länder etwas Positives. Und deshalb glaube ich auch, hoffe ich auch, dass man zum Schluss einlenken wird. Einlenken lässt vielleicht die USA auch eine Börsenlandschaft, die vielleicht auf Zölle reagiert. Wir wissen, der amerikanische Kapitalmarkt ist großteils durch amerikanische Pensionsfonds finanziert. Und wenn amerikanische Pensionisten Angst haben um die Erträge in ihren Pensionsfonds, dann steigt vielleicht auch ein Druck auf amerikanische Politik, mit Zöllen vorsichtiger umzugehen.
Wenn das nicht so schnell der Fall ist, ist es sinnvoll, da auch die Fühler auszustrecken in Richtung andere Absatzmärkte, jetzt aus Sicht der Europäer, dass man zum Beispiel das Mercosur-Abkommen, das ja so irgendwie kurz vor dem Abschluss stehen soll, dass man da in diese Richtung sich weiterentwickelt und mit diesen Staaten, mit diesen südamerikanischen Staaten zu einem Abschluss kommt. Man muss ja sagen, dass Österreich zu jenen Staaten in Europa gehört, die da sehr skeptisch sind. Wie kann man das denn auch den Österreicherinnen und Österreichern schmackhaft machen, sozusagen, dass wir dieses Abkommen brauchen?
Diversifikation. Reduktion von einseitigen Abhängigkeiten ist eigentlich das Stichwort der letzten 4 Jahre. Es war immer auf den Energiebereich gemünzt und eher auf Russland fokussiert, aber es gilt natürlich auch bei den Absatzmärkten in der Wirtschaft, die wir haben. Und es ist gut, wenn man starke Handelspartner hat, wie die USA, du hast es schon erwähnt, zweitwichtigster Handelspartner überhaupt. Aber Abhängigkeiten sind nicht gut und deshalb brauchen wir dringend neue Märkte, in die wir alternativ auch liefern können, falls eben zumindest über einen gewissen Zeitraum Unruhe in die alten Handelspartnerschaften einkehrt. Und Mercosur wäre das größte Freihandelsabkommen, das bisher überhaupt geschlossen worden wäre zwischen Südamerika und Europa. Wir wären die Ersten in diesen Märkten, noch vor den USA, vor China. Es sind riesige Chancen, die sich auftun. Wir haben im Vorfeld des Freihandelsabkommens mit Kanada sehr viel über negative Auswirkungen vom Freihandel diskutiert. Wir werden überschwemmt mit Chlorhühnern und ähnliche Argumentation haben wir damals gesehen. Es ist jetzt, glaube ich, 7, 8 Jahre später. Unsere Exporte sind um fast 80% gestiegen. Die Chlorhühner haben uns nicht überschwemmt. Und ähnliche Angstmache sehe ich natürlich auch beim Mercosur-Abkommen. Ja, da gibt es da und dort berechtigte Interessen der Landwirtschaft. Die sind aber auch berücksichtigt. Die Quoten sind geregelt. Das Volumen, das hier ausgetauscht wird, ist minimal, unter 1%, letztendlich bei Rindfleisch zum Beispiel. Und die Chancen für die europäische Industrie sind enorm. Und dementsprechend sind wir natürlich starke Befürworter, dass dieses Abkommen auch zustande kommt. Wir sind auch im Austausch natürlich mit der Bundesregierung zu diesem Thema stellen die regelmäßig unsere Position dar. Ich kann nur hoffen, dass man hier nicht von einem Vetorecht Gebrauch macht, respektive, dass die notwendigen Mehrheiten zustande kommen, dass auch dann bei uns ratifiziert wird. Wir haben das immer gesehen mit anderen Handelsabkommen. Es ist ein Boom für unsere Wirtschaft und gerade in Situationen, wo eben sich alte Handelsverbindungen immer schwieriger erweisen. Ja, aufgrund erratischer Politik ist es unheimlich notwendig, Alternativen zu haben. Mhm.
Es ist also eine schwierige Gemengelage, auf die Industrie da trifft. Jetzt würde es mich schon interessieren, was macht dich oder was stimmt dich denn dennoch trotz dieser schwierigen Situation positiv?
Erstens, glaube ich, muss man als Unternehmer Optimist sein, denn man muss immer nach vorne schauen und es hat immer noch Lösungen und Wege gegeben, ganz prinzipiell. Der zweite Punkt ist, wir brauchen auch eine Trendwende im Mindset. Wir müssen mehr Optimismus in die Wirtschaft hineinbringen, denn Wirtschaft ist zum Schluss zu 50% auch durch Soft-Faktoren bestimmt, nämlich durch unsere eigene Einstellung dazu. Wir haben eine extrem hohe Sparquote mittlerweile in Österreich, die ist von 8% auf 12% des Einkommens gestiegen. 4% unserer Lohnsumme des Einkommens, das sind über 10 Milliarden Euro. Wenn wir die wieder zurück in die Wirtschaft bekommen würden, würde es ein Wirtschaftswachstum von über 1% auslösen. Und das hängt ganz wesentlich mit einer Grundstimmung zusammen. Und welche harte Faktoren haben wir, um diese Grundstimmung auch ernst zu nehmen? Und wie können wir sie begründen? Wir haben in Wahrheit eine sehr gute Ausbildung. Ja, wir haben gescheite, fleißige Leute. Wir haben mit dem dualen System eine perfekte Lehrlingsausbildung, die uns die ganze Welt beneidet. Wir haben in Europa gute Universitäten. Wir haben gute Forschungseinrichtungen. Wir haben eine Menge Dinge. Wir haben erfolgreiche Unternehmer. Wir haben eine Menge Dinge, wo wir auch vieles richtig machen. Ja, wir müssen jetzt Rahmenbedingungen schaffen, damit sich letztendlich auch in ganz Europa Leistung wieder lohnt. Wenn sich Leistung lohnt, wird investiert. Wenn investiert wird und geforscht wird, dann kriegt man später die Früchte daraus. Und das stimmt mich vom Prinzip her positiv. Und was mich auch noch positiv stimmt, ist, glaube ich, dass man jetzt eindeutig die Zeichen der Zeit erkannt hat, dass ein Weiterwursteln wie bisher nicht mehr machbar ist und dass wir ein starkes Europa brauchen. Und ich hoffe, wir werden die Trendwende rechtzeitig schaffen.
Lieber Peter, vielen Dank für diese Impfung mit Optimismus und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, zu uns ins Studio zu kommen. Ich darf mich auch bei allen Hörerinnen und Hörern fürs Dabeisein bedanken. Mein Name ist Robert Etter und ich freue mich, wenn Sie wieder reinhören bei der nächsten Folge von Wirtschaft kompakt, dem Podcast der Wirtschaftskammer Salzburg. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine feine Zeit. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören auch von meiner Seite. Dankeschön.